Ja, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir haben jetzt gemeinsam die Lesung aus dem Johannesevangelium, Johannesevangelium 16, Vers 12 bis 15. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für dieses wunderbare Wort, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, dass du uns immer wieder von Neuem ausrichtest und ausnordest durch dein teures Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist, durch dich, Herr Jesus. Wir wollen dir danken, dass du der Kompass bist und uns immer wieder, da wo Wegweisungen auseinandergehen, immer ausnordest nach deinem Wort. Gib uns da, Herr Jesus, ganz besonders viel Weisheit, Gnade, auf den Wink deines Wortes zu achten, wenn du zu uns sprichst, durch eine Bibelstelle es zu fassen und zu begreifen, und gib uns die Kraft, es zu tun. Herr, wir bitten dich, mach uns wie die Beröer zu Täter, zu Hörer, von einem Hörer zum Täter des Wortes. Du weißt es, wir sind schwach, wir sind oftmals niedergeschlagen und kraftlos. Aber wir wollen dir danken, dass du ja der Überwinder bist in uns, nicht wir, sondern du. Nicht wir haben es was verbracht, sondern du hast es auf Golgatha verbracht. Du hast den Sieg auf Golgatha verbracht. Nicht wir, sondern du, Herr Jesus, bist der Herr der Herren, du Gottes Sohn. Wir wollen dir danken von ganzem Herzen auch, dass wir noch uns in Frieden und Freiheit hier im Gottesdienst versammeln dürfen, auch hier in Deutschland. Es ist nicht selbstverständlich. Dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Auch wollen wir dir danken, Herr Jesus, dass wir noch ja von der Obrigkeit in Ruhe gelassen werden, dass wir, damit wir uns weiterhin in Freiheit versammeln können. Deswegen wollen wir ja für die Obrigkeit bitten, auch für die Beamten, auch Herr Jesus für die Politiker, Herr im Bundestag und im Bundesrat, dass du ihnen Weisheit gibst, Herr Jesus, und sie lenkst und leitest wie Wasserbäche, dein Wort sagt es, auf dass doch dein Wille geschehen mag. Und du siehst, Herr, da gibt es Parteien, die liebend gerne den Krieg haben wollen, damit sie ihre Taschen vollstopfen. Aber wir wollen dich bitten, es geht hier um Menschen, nicht um Geld, es geht um Ewigkeiten. Bitte setz diesen kriegslüsternen Gedanken und Taten dieser Politiker Grenzen. Und du siehst auch, Herr, hilf uns zu unterscheiden, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Du siehst, dass die Trennung immer diffiziler wird. Gib du uns weiterhin Gnade, Herr Jesus, deine Wahrheit bei allem, was wir hören, zu erkennen. Und so wollen wir dir auch ganz herzlich danken, dass du auch die Corona-Pandemie, auch diese wollen wir dich bitten, dass du sie aufarbeitest, über die Rechtsprechung her aufarbeitest. Und Herr Jesus, denen besonderen Anwälte Gnade gibst, dass sie, Herr, für die Wahrheit kämpfen, deine Wahrheit. Gib ihnen Weisheit und Gnade, das Wort, das Gesetz auszuschöpfen. Jetzt wollen wir dir auch danken, ganz herzlich, Herr Jesus, für unsere Geschwister, die da um deines Namens willen verfolgt werden. Du siehst es, Herr Jesus, um deines Namens willen gefoltert, geschlagen, gemartert, getötet werden. Du weißt in dem großen Halbmondbereich, du siehst auch, Herr, in Asien, du siehst auch, Herr Jesus, in der sogenannten demokratischen indischen Land, Herr. Du siehst, wie sie, Herr, verfolgt werden. Bitte steh ihnen herzlich bei. Bitte hilf ihnen und streite für sie. Da wollen wir ganz herzlich dafür danken. Und Herr, gedenke auch unsere Geschwister, nah und fern, die auch, Herr Jesus, mit Nöten zu kämpfen haben. Einsamkeit ist auch ein großes. Einsamkeit, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Herr, steh unseren Geschwistern bei und trag sie auch heute besonders wieder durch. Ergreif sie mit deiner Kraft und Freudigkeit, durch dein Wort gewirkt. Und wir wollen auch danken, lieber Herr Jesus, für unseren Bruder, der Nico Rudak. Schenk ihm Weisheit, dein Wort auszulegen und gib es, dass unsere Herzen erfüllt werden durch dein Wort. Und sprich zu unserem Herzen und richte uns aus, norde uns aus nach deinem Wort. Amen.
Liebe Gemeinde, ich freue mich besonders auch heute wieder da sein zu dürfen und freue mich über diese Gemeinschaft. Ich darf auch noch, erlaubt es mir ganz zu Beginn, am Anfang, noch liebe Grüße von unseren Geschwistern aus Berlin und aus Schorndorf auszurichten. Und ich kann hier an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges sagen. Liebe Geschwister, jedes Mal, wenn ich hier sein darf, darf ich euch auch zusichern, dass unsere Geschwister an uns denken und für uns mitbeten. Sie beten dafür, dass der Herr unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde hier segnen möge und dass der Herr zu uns spricht und sein lebendiges Wort schenkt und dass der Herr durch dieses Wort uns ermutigt, erbaut und seine Gemeinde baut, weiterbaut, bis die Gemeinde so weit zubereitet ist. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er kommen und uns mitnehmen. Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich, erlaubt es mir, da ich mir für heute ein Thema vorgenommen habe, welches ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, möchte ich gerne gleich anfangen. Und darf ich zu Beginn zwei Verse lesen aus dem berühmten, bekannten Endzeitkapitel aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Zwei Verse möchte ich hier lesen. Matthäus Kapitel 24 ab Vers 3, also eigentlich Verse 3 und 4. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein und zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Liebe Geschwister, so viel zur Einleitung. Die Jünger Jesu hatten eine Frage, die sie beschäftigte und eine Frage, die uns, denke ich, genauso beschäftigt wie die Jünger damals. Herr, wann kommst du? Wann ist die Zeit? Wann ist Ende? Und wann kommst du? Und bemerkenswert finde ich die Antwort von Jesus. Wisst ihr, Jesus, wie so oft auch in dem Fall, Jesus beantwortet die Frage gar nicht, aber gibt ihnen etwas ganz anderes Wichtiges auf den Weg. Kennt ihr solche Situationen? Wenn wir zum Herrn kommen mit unsere Fragen stellen: Herr Jesus, warum ist das so? Warum trifft es gerade mich? Warum ist es bei mir so in der Familie? Warum muss ich dies und das tragen? Warum muss ich das gedulden? Herr, warum ist das so? Und wie gern hätten wir gleich eine Antwort auf unsere Fragen, aber nein, der Herr kennt den richtigen Zeitpunkt. Und manchmal gibt er nicht sofort eine Antwort auf unsere Fragen, dafür aber weiß er, was dran ist. So war es damals für die Jünger Jesu. Jesus sagte: Seht zu, dass euch niemand verführe. Und diese Verführung leitet Jesus hier in diesem Kapitel, dieses Kapitel, das Endzeitkapitel, leitet Jesus mit dieser Warnung vor Verführung ein. Und das ist, die Verführung ist, kommt hier auch an anderen zwei weiteren Stellen in diesem Kapitel vor, die Verführung ist ein Zeichen der Endzeit. Und da habe ich mich selbst gefragt, Herr, warum ist das so? Warum ist ausgerechnet die Verführung ein Zeichen der Endzeit? Warum ist das so? Und interessanterweise gibt die Bibel eine ganz genaue Antwort auf diese Frage. Und diese Passage wollte ich mit euch heute durchlesen. Und zwar, es steht im zweiten Buch Chronik geschrieben, ein ganzes Kapitel, welches, liebe Geschwister, in einer wirklich faszinierender Art und Weise mit ganz genauer Präzision beschreibt, wie die Verführung funktioniert. Beschreibt, wie, woher die Verführung kommt, warum sie kommt und warum der Herr sie zulässt. Ganz spannende Fragen. Und ich dachte, ausnahmsweise, wenn ihr es mir erlaubt, lasst uns doch das ganze Kapitel durchgehen. Es ist doch ein Stück, aber wisst ihr, das gehört nämlich zum kontextuellen Lesen. Manchmal holt man hier ein Vers und da ein Vers und gar keine Frage, das mache ich auch ab und zu mal. Wenn man ein Thema hat, dann gibt es themenbezogen auch mal hier und da eine Passage und die wollen wir natürlich vollständigkeitshalber betrachten. Aber in diesem Fall haben wir in einem Kontext eine Entwicklung, die Bibel entfaltet hier ein Thema, welches ich selber so nicht könnte wiedergeben. Deswegen dachte ich, lasst uns doch zusammen dieses Kapitel durchlesen und durchgehen und dann werdet ihr sehen, wie wunderbar diese Bibelstelle ist. Und da denke ich daran, was Johannes auch schon zu Beginn gesagt hat, weil wir nämlich so ein längeres Stück lesen, wäre schon hilfreich, dass wir unsere Bibeln dabei haben und dass wir unsere Bibeln rausholen und dass wir gemeinsam lesen und aus der Bibel lernen. Bitte versteht mich nicht falsch, ein Beamer ist es etwas Wunderbares. Das ist nämlich, ich stelle es mir so vor, wie in der Schule, nicht? Da hat man zwar eine Tafel, die sehr notwendig ist, die Tafel ist etwas Wunderbares vor einer Schulklasse, aber ein Lehrbuch, welches man persönlich hat, ist doch etwas, worauf man sich nicht verzichten kann. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht so, sobald ich eine neue Bibel in die Hand nehme, fällt mir schwer, mich zurechtzufinden. In meiner Bibel weiß ich, wo ich greifen muss, wo was steht. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Liebe Geschwister, lasst uns doch zusammen lesen im zweiten Buch Chronik, Vers für Vers werde ich lesen und ein paar Gedanken mitgeben. Vers für Vers. Ab Vers 1, Kapitel 18, Vers 1. So hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle. So fängt das Kapitel an, das Kapitel fängt wunderbar an. Josaphat, König Judas, war reich und hatte Ehre in Fülle. Ich weiß nicht, von wie vielen hier ich diese Aussage zutreffen würde. Reichtum und Ehre zugleich hatte er. Und wisst ihr, woher dieses Hab und Gut kommt? Das fällt nicht einfach so, sondern im Kapitel 17, ein bisschen weiter vor, im Kapitel 17 steht im Vers 3, und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David. und suchte nicht die Baalim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Also Josaphat, das ist eine Auszeichnung von einem König, der nach der Ordnung Gottes lebte, den Willen Gottes suchte und nach den Geboten wie auch sein Vater David. Und dieser, ich komme wieder zum Kapitel 18 zurück, so hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle, also ein Mann, der von Gott gesegnet war. Und er verschwägerte sich mit Ahab. Liebe Gemeinde, Ahab war wiederum ein Gegenteil davon, ein Gegenüber, ein gottloser König. Und liebe Geschwister, so fängt jede, da fängt die Bibel, fängt hier schon mit dem ersten biblischen Prinzip an. Die Verführung fängt da an, wo man sich mit Gottlosigkeit zusammentut, wo man sich mit Gottlosigkeit befreundet. Hier steht verschwägert. Aus der Geschichte und aus anderen Bibeltexten wissen wir, dass sein Sohn die Tochter von Ahab heiratete. Vers 2, und nach Verlauf von einigen Jahren zog er zu Ahab nach Samaria hinab, und Ahab schlachtete für ihn und für das Volk, das bei ihm war, Schafe und Rinder in Menge, und er verleitete ihn gegen Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Liebe Geschwister, auch hier im Vers 2 steht eine ganz tiefgehende Weisheit, ganz tiefgehendes biblisches Prinzip. Jede Verführung fängt süß an. Das war schon im Garten Eden so. Ahab schlachtete Rinder, machte ein Fest für den König Judas. Das Fest für das ganze Volk. Es fängt so schön an, so feierlich, so wunderbar. Und zum Schluss verleitete er ihn in den Krieg hinaufzuziehen. Und Ahab, der König von Israel, sagte zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Und er sprach zu ihm, ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk, ich ziehe mit dir in den Kampf. Man macht sich mit der Verführung, in anderem Zusammenhang würde ich sagen, man macht sich mit der Welt gleich. Er sagt, ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, seine Gemeinde, seine Kinder sind auserwählte Kinder. Sind auserwählt, sie sind geheiligt, sie sind gewaschen, sie sind nicht so wie die Welt. Sie sind anders. Vers 4. Und Josaphat sagte zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Also zwei Gedanken hier. Josaphat war doch ein bisschen verunsichert und will doch den Herrn befragen. Und ich frage mich, Josaphat, warum denn so spät? Er sagt zu Ahab, ja, ich ziehe mit, also entscheidet mit in den Krieg zu ziehen, entscheidet sich für den Krieg und erst danach will er den Herrn befragen. Liebe Geschwister, auch das habe ich immer wieder sogar unter den Geschwistern erlebt, dass man erst nach eigenen Vorstellungen handeln will und dann, um sich vielleicht irgendwo aus eigenes Gewissen zu beruhigen, befragt dann doch noch den Herrn und betet dafür. Das biblische Prinzip ist anders. Zuerst beten, zuerst befragen und der Herr wird schon den richtigen Weg zeigen. Zuerst den Willen des Herrn fragen und dann handeln. Vers 5. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und er sagte zu ihnen: Sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sagten: Zieh hinauf, und Gott wird es in die Hand des Königs geben. Interessant, dass Ahab dies tut. Er befragt die Propheten, aber es waren, ein Problem war dabei. Es waren seine Propheten. Seine Propheten, die er sich selbst ausgesucht hat. Das waren gottlose Propheten. Das waren keine Propheten des Herrn. Und deswegen sagt Josaphat hier im Vers 6, aber Josaphat sagte: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Josaphat hatte ein Anliegen, dass sie einen Propheten des Herrn befragen. Und jetzt kommt's, liebe Geschwister, Achtung, die Antwort hat's in sich, Vers 7. Da sagte der König von Israel zu Josaphat: Einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte, aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Er ist Micha, der Sohn des Imla. Josaphat sagte, der König spreche nicht so. Liebe Geschwister, was hier sich so aufspielt, was sich hier so zuspitzt, und wir werden gleich noch, die Geschichte wird sich weiterhin noch zuspitzen. Ahab sagt, es gibt noch einen Propheten. Es gibt noch einen, über den man Gott befragen könnte. Es gibt noch einen Propheten des Herrn. Aber zwei Probleme. Erstens, ich hasse ihn. Und zweitens, er weissagt nichts Gutes. Er ist ein, heute würde man sagen, ein Warner. Er ist ein Kritiker, würde man heute sagen. Einer, der warnt. Einer, der die Finger in die Wunde tut. Einer, man würde heute sagen, ein Negativist. Warum denkt man nicht positiv auf die Welt? Liebe Geschwister, mich fasziniert die Geschichte des Propheten Micha. Das war ein kleinerer Prophet. Man nennt sie so, kleinere und größere Propheten im Alten Testament. Ich weiß nicht, warum man sie kleine Propheten nennt, möglicherweise dafür, dass sie kleinere Bücher geschrieben haben. Aber das bedeutet auf keinen Fall, dass die kleinen Propheten weniger bedeutend sind. Das Wirken und die Prophetie von Micha ist beeindruckend. Übrigens allein schon sein Name, wer weiß, was sein Name bedeutet. Ja, also da sitzen einige Experten hier. Wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Und das ist ein Bekenntnis eines Propheten des Herrn, liebe Geschwister, der den Herrn kennt. Wer ist ein Gott wie du? Im Vers 8 lesen wir weiter. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte: Hol schnell Micha, den Sohn des Imla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen aber auf einen Thron bekleidet mit königlichen Gewändern, und sie saßen auf einem freien Platz am Toreingang in Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Liebe Geschwister, auch das ist ein biblisches Prinzip, woher die Verführung kommt. Man sucht sich wie auch in diesem Fall, eigene Propheten, die nach eigenen Erwartungen reden. Das war im Alten Testament schon so und das ist im Neuen Testament auch nicht anders. Denkt bitte an die Bibelstelle im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Ich zitiere, denn es wird eine Zeit kommen. Ihr kennt diese Bibelstelle ganz, ganz bestimmt. Und die Bibel sagt es ganz gewiss, denn es wird eine Zeit kommen, die sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Die gesunde Lehre werden sie nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer, Achtung, anhäufen werden, weil sie ihnen die Ohren kitzeln. Die Bibel erklärt hier ein Prinzip, der Weg in die Verführung ist der, wenn man sich die Propheten nicht nach der Wahrheit aussucht, sondern danach, was sie erzählen. Und das klingt doch so gut, das gefällt mir, das tut doch so gut. Und liebe Geschwister, erlaubt mir hier eine Parallele in einem Satz nur. Es ist wichtig, dass heute, auch heute, in den Gemeinden von Sünde und Gericht gepredigt wird. Das ist wichtig. Ich weiß, es sind keine schönen Themen. Es ist schöner zu hören, Jesus liebt dich. Auch das stimmt. Auch das ist die Wahrheit. Nur die andere Hälfte dürfte man auch nicht weglassen. Denn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und die Sünde hat keinen Platz. Und vor Gericht müsste man auch, wie soll ich sagen, warnen ist vielleicht falsches Wort, aber ein bisschen warnen, daran erinnern. Immer wieder daran erinnern. Ahab hatte Propheten angehäuft, die ihm, da steht's im Vers 9, vor den Toren, weissagten und redeten genau das, was er hören will. Genau das, was er hören will, aber nicht die Wahrheit. Und irgendwo erkenne ich einige Parallelen auch zu unserer heutigen Zeit. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, indem ich dieses Kapitel lese. Von Sünde und Gericht zu predigen, hört man kaum noch. Aber, liebe Geschwister, das ist mein Anliegen. Die Wahrheit, damit sie vollständig ist, muss man alle diese Aspekte mit dazu nehmen und nichts weglassen, genauso wie die Bibel das uns überliefert. Interessant lesen wir im Vers 10, und Zedekia, der Sohn Kenana machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ich dachte, die Verführung, liebe Geschwister, sie ist immer begabt. Begabt. Sie haben Fantasie, sie sind begabt, künstlerisch. Er lässt sich was einfallen. Zwei Hörner hat er sich ausgedacht und hat gesagt, damit werdet ihr die Aramäer niederstoßen. Und da denke ich an die heutige mediale Darstellung. Liebe Geschwister, die Verführung, die ist immer sehr begabt in Darstellung. Ihnen fällt immer was ein. Vers 11. Und so weissagten alle Propheten, indem sie sagten, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Liebe Geschwister, ich habe zuvor gesagt, die Geschichte spießt sich weiter zu. Im Vers 12, der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, Achtung, siehe, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Liebe Geschwister, als ich diesen Vers gelesen habe, ich fand es faszinierend, wie präzise die Bibel die Verführung beschreibt. Ein Mainstream. Er sagt hier, hör mal auf, da die Wahrheit zu erzählen. Guck mal, das Mainstream, 400 Mann. Sie reden alle positiv. Mach du mit. Mach wie alle. Merkt ihr was? Mach wie alle. Mach wie alle. Da etabliert sich ein Mainstream von falschen Propheten und da steht man oft alleine gegenüber den 400. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so mal geht oder ging. Mir ging es aber mal wieder so, wo man sich selbst hinterfragt. Nico, kann das sein, dass die Mehrheit, die 400, ich spreche jetzt bildhaft, dass die Mehrheit so denkt und du denkst so? Vielleicht irre ich mich doch. Man hinterfragt sich selbst, man prüft sich selbst, wäre auch biblisch übrigens. Wisst ihr, liebe Geschwister, darf ich hier an dieser Stelle nur eine kurze Fußnote. Der Herr hat dem Volk Israel Gebote gegeben. Könnt ihr euch erinnern? Gebote. Das Gesetz, die Ordnung. Und diese Gebote waren wunderbar. Diese Ordnung, die biblische Ordnung war wunderbar. Dass der Mensch dieses Gesetz nicht halten konnte, ist ein ganz anderes Thema. Das will ich jetzt das wäre ein Thema für sich. Deswegen brauchten wir Gnade, deswegen brauchten wir Jesus. Aber das Gesetz und die göttliche Ordnung war gut an sich. Wer kann sich erinnern? Was in den Geboten steht. Man soll nicht begehren, man soll den Herrn lieben, man soll der Frau treu sein. Wunderbare Gebote. Könnt ihr euch erinnern? Und ein Gebot gibt es auch noch, und das wollte ich euch hier als ergänzend vorlesen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, im Vers 2. Und da steht, du sollst ein Imperativ, ein Gebot, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen, der Menge, dem Mainstream. Wenn sie Böses tun, sollte man da Abstand halten, selbst wenn das Mainstream ist. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Vor einiger Zeit war gar nicht bewusst, dass da auch so ein Gebot, so eine Anweisung vom Herrn drin ist. Liebe Geschwister, dieser Bote, der Micha abholt, sagt zu ihm: Schau mal, die Propheten reden einstimmig. Rede du wie alle, sei du wie alle. Rede du positiv, rede du gut. Sei kein Spielverderber, sei kein Kritiker, sei kein Negativist, sei du wie alle. Vers 13, Micha aber sagte: Achtung, Achtung. Antwort des Propheten: Micha aber sagte, so wahr der Herr lebt, nur was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Wow. Liebe Geschwister, das ist für mich so ein Vorbild. Das war für mich so erbauend, so ermutigend, wie dieser Prophet redet. Er sagt, nur das, was der Herr redet, nur das werde ich reden, sonst gar nichts. Liebe Geschwister, ich bin so neidisch geworden, so neidisch. Hätten wir Prediger heute in unseren Gemeinden nach diesen biblischen Prinzipien, die nur das reden, was der Herr sagt. Er sagt, feste, steht fest und mutig und sagt, nur das werde ich sagen, was der Herr zu mir sagen wird. Liebe Geschwister, ich übersetze das immer wieder in unsere heutige Zeit, denn die biblischen Prinzipien, die bleiben immer lebendig. Und deshalb sage ich, ich bin neidisch geworden, neidisch auf solche Gemeindevorsteher, auf solche Prediger, auf solche Diener, die nur das machen würden und nur das sagen würden, was richtig ist, was die Wahrheit ist, was wahrhaftig ist, was biblisch ist. Vers 14, und als er zum König kam, sagte der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Da sagte er: Zieh hinauf und führ Israel zum Sieg und sie werden in eure Hand gegeben werden. Und Achtung, die Reaktion vom König, Vers 15, der König aber sagte zu ihm: Wie vielmal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nicht zu mir redest als nur Wahrheit. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ich anhand diesen Bibelverses erkenne? Ahab wusste ganz genau, dass er das Falsche tut und tut es trotzdem. Er wusste, Achtung, das ist ein biblisches Prinzip, die Bibel beschreibt es, ein König, der ganz genau weiß, dass er das Falsche tut. Und sobald Micha sagte, ja, zieh in den Krieg, du wirst den Krieg gewinnen, wusste Ahab ganz genau, dass Micha nicht die Wahrheit sagt. Er wusste ganz genau, dass er das Falsche tut. Und was ist die Konsequenz? Keine. Er tut es trotzdem. Liebe Geschwister, das ist mir so, tut mir leid für manche Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft. Die Menschen wissen wohl, dass sie einiges falsch tun, haben aber keine Kraft, das umzusetzen. Ich kenne einen Freund, der sagte zu mir mal: Nico, er würde gerne so glauben, wie ich glaube, aber er kann es nicht. Man setzt das nicht um, man will es nicht. Die Entscheidung muss man schon selbst treffen. Mit wie vielen habe ich gesprochen, die sagen, oh, wir wissen schon, dass das eigentlich nicht richtig ist, aber ich kann es nicht anders. Und in dem Fall war das auch so. Ahab wusste ganz genau, dass er das Falsche tut und tut es trotzdem. Und dann sagte der Prophet des Herrn, der Micha, sagte im Vers 16, da sagte er: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Hirten, keinen Herrn. So sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Da sagte der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, er weiß auch nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Da hat der gottlose König recht, der Prophet des Herrn sagt nur die Wahrheit. Er sagt nur das, was der Herr ihm zu sagen gibt. Und jetzt, liebe Geschwister, das, was ich bis jetzt gelesen habe, war eigentlich nur die Einleitung. Denn jetzt kommt das Eigentliche. Die Bibel gibt uns hier, wie in keiner anderen Stelle, gibt uns die Einsicht in die geistliche Welt. Wir verstehen so ein bisschen von der geistlichen Welt, wir sehen aber nicht viel. Und von den meisten Dingen haben wir keine Ahnung. Denn unsere Augen, die sehen nur diese Welt. Die Bibel aber gibt uns so an bestimmten Stellen ein bisschen Einsicht in die geistliche Welt. Und liebe Geschwister, wenn wir die Augen hätten für die geistliche Welt, die Engel des Herrn, wie sie im Auftrag des Herrn uns bewahren, uns begleiten, wenn wir wahrnehmen würden, dass der Herr immer gegenwärtig ist, ich denke, in vielen Situationen würden wir uns anders verhalten und würden anders handeln. Und die Bibel beschreibt diese so bisschen so kleine Einblicke, denn genau können wir es nicht wissen, was da abgeht. Aber schaut mal, der Prophet gibt uns hier genau diesen Einblick in die geistliche Welt und schaut mal, was da passiert. Und jetzt komme ich zu meiner Schlüsselfrage zum Thema Verführung. Vers 18, und Micha sprach: Darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Vers 20, da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Da sagte er: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach: Du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund seiner Diener, deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Liebe Geschwister, bisschen Einblick in die geistliche Welt, was da passierte. Der Herr lässt einen Lügengeist kommen. Lügengeist, ein Geist der Verführung, der verführt und der, die wie hier geschrieben steht, um zu betören. Ein Lügengeist, interessanterweise steht hier, um zu betören. Liebe Geschwister, der Herr selbst lässt Verführung zu. der Herr selbst. Und jetzt, wenn ihr fragt, ja, aber warum lässt der Herr so eine Verführung zu? Steht auch hier im Vers 19. Der Herr will den König betören, dass er hinaufzieht in den Beiramot in Gilead und fällt. Der Herr lässt Verführung zu, um sein Gericht vollzuziehen. Der Herr lässt Verführung zu, und diese Verführung ist eine Form des Gerichts, so dass der Mensch durch seine mutwillige Entscheidungen sich selbst schadet, sich selbst zerstört, Gericht auf sich zieht. Liebe Geschwister, und es ist kein Zufall, dass auch das Endzeitkapitel mehrfach vor Verführung warnt. Denn das ist, wie ich gesagt habe, eine Form des Gerichts. Und wie würde ich, wisst ihr, die Mitmenschen tun mir sehr leid. Denn ich habe sie sehr lieb. Und von Christen erwarte ich tatsächlich, dass sie die Mitmenschen lieb haben. Und die Gesellschaft, die heutige Gesellschaft, tut mir ausgesprochen leid. Denn ich würde sie gerne vor diesen vielen Gefahren schützen, vor diesem Gericht, welches unbedingt, unausweichlich kommen muss, schützen. Ich würde sie gerne schützen. Aber die Bibel sagt, der Mensch kann sich schützen, kann sich selbst schützen, indem er als Kind Gottes in der Wahrheit lebt. Dann sagt die Bibel, dann sind wir nicht fürs Gericht bestimmt, sondern wir sind seine Kinder. Liebe Geschwister, ich fand es faszinierend. Manchmal denkst du, wenn es um Krieg gehen wird in der Gesellschaft, da werden alle ganz definitiv aufwachen. Da frage ich, Mainstream? Übrigens, sie wollen in den Krieg ziehen. Vielleicht werdet ihr hier oder da eine Parallele ziehen können zu unserer heutigen Zeit. Sie wollen in den Krieg ziehen. Und dieser Krieg wird vom Herrn zugelassen als Gericht. Und da frage ich mich, die Gesellschaft, warum wachen sie nicht auf? Wie funktioniert diese Verführung, dass sie wirklich so verführt sind? Wenn unsere Freiheiten uns weggenommen werden, dann werden alle bestimmt aufstehen. Ganz sicher, definitiv, gar keine Frage. Und da denkst du, wo sind sie? Und noch eins möchte ich ein Beispiel erwähnen, was mir wirklich am Herzen liegt. Von vielen Pastoren und Gemeindeleitern, die große Gemeinden hinter sich haben, habe gehört, wenn aber das gegen die biblische Ordnung gehen wird, dann werden wir definitiv aufstehen und werden definitiv was sagen. Liebe Geschwister, mit dem Mainstream mitzulaufen, es ist immer bequemer. Man stellt sich nicht gegen den Strom, man muss nicht kämpfen, man bringt sich selbst nicht in die Gefahr. Denn auch das beschreibt die Bibel in den folgenden Versen ab Vers 23. Schaut mal, Achtung. Da trat Zedekia, der Sohn des Kenana, heran und schlug Micha auf die Backe und sagte: Auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Auf einmal, wenn die Wahrheit gegen das Mainstream gesagt wird, hört die Toleranz auf. Wo waren Sie denn? Warum sind Sie denn nicht tolerant? Wo ist sie, diese Toleranz? Auf einmal, wenn Micha geradlinig die Wahrheit gesagt hat, war das ihnen zu viel. So dass dieser Zedekia sich dazu berufen fühlte, den Propheten des Herrn ins Gesicht zu schlagen. Da hört die Toleranz auf. So in der Regel heißt man die Toleranz gut. Aber da frage ich, warum gilt sie auch nicht gegenüber der Wahrheit? Vor allem gegenüber der biblischen Wahrheit, dem Wort Gottes. Vers 24, Micha sagte: Siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu verstecken. Vers 25, da sagte der König von Israel: Nehmt Micha und führt ihn zurück zu Ammon, den Obersten der Stadt, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt: So spricht der König, setzt diesen ins Gefängnis und speist ihn mit Brot der Bedrängnis und mit Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Das Wort Bedrängnis ist auch sogar hier. Also ich bin fasziniert von dieser Bibelstelle, von diesem Kapitel, wie präzise diese Bibelstelle die gesellschaftliche Entwicklung beschreibt. Liebe Geschwister, es war schon immer so. Es ist keine neue Entwicklung. Es war schon immer so, wer die Wahrheit gesagt hat, wer zur Wahrheit stand, wer trotz des Mainstreams mutig die Wahrheit verkündigte, der war immer verfolgt. Der war immer in Bedrängnis. Liebe Geschwister, ich höre ab und zu so in Gesprächen, ja, es wird gesagt, aber zum Glück haben wir in Deutschland keine Verfolgung. Liebe Geschwister, ganz sicher ist es so, dass die Zustände in unserem Land sind nicht mit Pakistan und Afghanistan und Nordkorea zu vergleichen. Aber ich will mal an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wer die Wahrheit, die biblische Wahrheit in der Gesellschaft verkündigt, in Deutschland, auch der bekommt es zu spüren. Und die Tatsache, dass wir nicht verfolgt werden, liegt daran, dass wir nur noch gerade schaffen, uns daraus zu manövrieren. Dass wir nur gerade noch so viel sagen, wie viel erlaubt ist, und dass wir dann die biblische Wahrheit, die schließt aber nichts aus, sie muss die Sünde und das Gericht berücksichtigen. Und bitte habt nicht den Eindruck, dass ich ein Gerichtsprediger bin. Nein, ganz im Gegenteil. Wir legen den Schwerpunkt auf Liebe Jesu. Aber, liebe Geschwister, auch die restlichen Aspekte muss man vollständig predigen, damit die Wahrheit vollständig weitergegeben wird. Der König entscheidet, Micha soll ins Gefängnis und Bedrängnis erleiden. Vers 27. Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es alle Völker. Liebe Geschwister, Micha sagt hier eins, wenn das Wort nicht in Erfüllung geht, dann war es nicht vom Herrn. Man kann daran das Wort des Propheten messen. Und ganz wichtig finde ich hier den letzten Satz. Er sagt, hört es, ihr Völker. Diese Geschichte ist nicht nur von Josaphat und nicht nur von der Achab und nicht nur um ihretwillen hier geschrieben. Diese Geschichte, dieses Kapitel ist für uns da, damit wir es lernen, damit die Völker lernen, wie wichtig die Wahrheit ist. Ich komme gleich noch zu dem Punkt zurück. Die folgenden Verse beschreiben, dass die Könige in den Krieg zogen. Ab Vers 31 möchte ich lesen. Und es geschah, als die Wagenführer Josaphat sahen, da sagten sie sich, das ist der König von Israel, und sie umringten ihn, um ihn anzugreifen. Da schrie Josaphat um Hilfe, und der Herr half ihm, und Gott lenkte sie von ihm ab. Liebe Geschwister, auch hier lernen wir ein biblisches Prinzip, wunderbares biblisches Prinzip. Liebe Geschwister, am besten würde Josaphat gar nicht so weit kommen, das wäre ganz das Beste, überhaupt das Beste. Aber da er schon in so einer Situation war, in einer kritischen Situation durch einen Fehler, was bleibt zu tun? Schreien zum Herrn. Dem Herrn rufen, hilft immer, in jeder Situation hilft immer. Und hier eine aussichtslose Situation, er war umringt von Feinden, von Soldaten. Und da hat er zum Herrn gerufen. Und der Herr auf eine wunderbare Art und Weise greift der Herr ein, sodass die Feinde, steht hier, sie wandten sich von ihm ab. Aus unerklärlichen Gründen, die uns unbekannt sind. Liebe Geschwister, darf ich diese Ermutigung persönlich zurücklassen? In jeder Situation, in der du sein magst, es gilt, den Herrn zu rufen. Den Herrn zu rufen und unsere Hilfe, da sagt auch schon der Psalmist, unsere Hilfe kommt von wem? Unsere Hilfe kommt von ihm. Vers 33 muss ich vollständigkeitshalber auch noch lesen. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl. Aufs Geratewohl, also so sinnlos. Aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragebänder des Panzers und den Panzer. Da sagte er zu ihnen, zu seinem Wagenlenker, wende um und bring mich aus der Schlacht heraus, denn ich bin schwer verwundet. Und dieses Kapitel endet mit einem Satz, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Also noch am selben Tag. In der jüdischen Tradition ist es so, dass mit dem Sonnenuntergang der neue Tag beginnt. Und er starb noch am selben Tag, noch zur Zeit des Sonnenuntergangs. Sogar noch dieses Detail ist auch noch drin. Liebe Geschwister, so sinnlos. Aber da merkt ihr, das Gericht kommt. Das Gericht, welches selbst verursacht wurde. Das Gericht, welches Achab selbst zu verantworten hat. Er ließ sich selbst verführen, er wollte es auch so. Und liebe Geschwister, ich komme langsam zum Schluss. Schaut mal im Kapitel 19, ab Vers 3. Josaphat kommt zu einer Lösung und diese Lösung schließt dann diesen Gedanken oder dieses Thema. Im Kapitel 19, ab Vers 3 steht: Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden. Also der Herr sagte das gegenüber Josaphat, denn du hast die Aschern aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Und Josaphat blieb in Jerusalem und er zog wieder unter das Volk hinaus von Beersheba bis zu Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ich wiederhole, und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Liebe Geschwister, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg zurück. Wenn man sich verirrt hat, wenn man sich verleiten ließ, es gibt nur einen Weg zurück. Zurück zum Herrn, zurück zu Gott, zurück zur Wahrheit. Und ich habe auch deshalb in diesem Zusammenhang gebeten, dass wir als Lesung heute aus Johannes Evangelium Kapitel 16, Verse 12 bis 15 lesen. Und da steht: Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, er wird euch führen, er wird euch lehren. Liebe Geschwister, das ist für uns die Zuversicht in der Endzeit. Er wird uns in der Wahrheit bewahren. Die Bibel sagt, er ist Wahrheit und der Geist der Wahrheit wird uns in der Wahrheit führen und in der Wahrheit bewahren. Deshalb ist es für mich ein Anliegen, liebe Geschwister, sei nicht wie die Welt, sei nicht wie das Mainstream, sei nicht wie alle, sei ein Kind Gottes. Lass dich vom Herrn führen, lass dich den Herrn in der Wahrheit bewahren. Wenn du mit dem Herrn gehst, freut es mich, wünsche dir, bewahre diese Wahrheit. Wenn du beim Herrn warst und abgewichen bist, lieber Freund, auch da, wie bei Josaphat, gibt es diese Lösung. Es gibt keinen anderen Weg. Komm zurück zu Jesus, komm zurück zur Wahrheit, lass ihn in deinem Herzen wohnen. Er ist die Wahrheit. Und lieber Freund, wenn du Jesus noch nicht kennst, es ist höchste Zeit, vor allem in dieser Endzeit, in dieser verwirrten Zeit, in dieser Zeit, wo die Nachrichten sich überschlagen, tagtäglich. Es ist höchste Zeit, Jesus kennenzulernen und mit Jesus zu gehen und Jesus im Herzen wohnen lassen. Denn die Bibel sagt es im Johannes 16, wie wir gelesen haben, sein Geist ist die Wahrheit. Er wird uns in der Wahrheit bewahren. Alle anderen Wege die geben keine Garantie. Wie viele Menschen habe ich kennengelernt? Sie haben sich was vorgenommen und konnten es nicht halten. Aber wenn der Herr im Herzen wohnt, wenn der Herr mit dir geht, er ist Wahrheit. Er wird uns vor Verführung bewahren. Und das ist in der Endzeit ganz wichtig, entscheidend wichtig. Möge der Herr euch segnen, eure Gemeinde, uns alle, die seine Kinder sind. Möge er uns führen und in seiner Wahrheit bewahren. Denn, wie ich gesagt habe, die Verführung wird ein Zeichen der Zeit sein. Und Jesus sagte sogar und hat die Pharisäer gescholten, sie würden die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Wollen wir die Zeichen der Zeit erkennen, wollen wir in seiner Wahrheit bleiben, wollen wir seine Wahrheit bewahren, wollen wir in der Nachfolge bleiben. Darf ich euch bitten, mit diesen Gedanken mit mir aufzustehen und ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für deinen Heiligen Geist, der uns in deiner Wahrheit bewahrt. Danke für deine Führung, für deine Leitung im Alltag. Danke dafür, dass du uns auf dem Weg bewahrst und uns führst und uns deine Wahrheit offenbarst. Ich danke dir dafür. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Zuversicht, das gibt uns Frieden und Freude im Herzen. Danke dir dafür, Herr Jesus. Und die Mitmenschen, die Freunde von uns, die es nicht kennen oder nicht haben, ich bitte dich, Herr Jesus, für sie, bewahre du sie. Zieh sie zu dir, Herr, dass auch sie in deiner Wahrheit bleiben, dass auch sie deine Wahrheit bewahren. Bewahre du sie vor dieser Verführung in der Endzeit. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns an der Hand hältst. Ich gebe dir die Ehre. Das ist unsere Zuversicht, bis wir ans Ziel kommen. In deinem Namen. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.